Freue mich jetzt ganz doll, dass ich Professor Dr. Christian Burkhardt ankündigen darf, der hier gleich sprechen wird. Er ist Professor für Straf- und Strafprozessrecht am Fachbereich Rechtswissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Er hat Jura für das erste Staatsexamen in Bayern und das zweite in Freiburg, Baden-Württemberg studiert, später Master of Law an der New York University School of Law, USA. Er war 2004 bis 2006 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg im Breisgau und promovierte 2007 zum Dr. Jur. An der Universität Passau. Titel seiner Arbeit war Irren ist menschlich. Dann 2015 Professur für Straf- und Prozessrecht am Fachbereich Rechtswissenschaften sowie Principal Investigator am Excellence Cluster. Die Herausbildung normativer Ordnung in der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Viele Veröffentlichungen und Kommentierungen an Grenze zur Rechtsphilosophie, zuletzt auch viel mit IT- und KI-Bezug, zum Beispiel der grenzüberschreitende Zugriff auf Cloud-Daten im Lichte der Fundamentalprinzipien internationaler Zusammenarbeit in Strafsachen. Projekte und Konferenz, normative Orders of the Digital, künstliche Intelligenz als Ende des Strafrechts, zur algorithmischen Transformation der Gesellschaft. So, ich musste mal eben scrollen hier. Sein Vortrag Strafrecht, algorithmisches Vorhersagen und das Zero-Trust-Paradigma braucht Zukunft, Vertrauen durch Konflikt. KI wird gerade in Deutschland strafrechtswissenschaftlich als potenziell regierungsbedürftiger und auch regulierungsfähiger Bereich gesehen. In den USA werden Algorithmen etwa zur Bewertung des Risikos eingesetzt, das von Beschuldigten ausgeht. Das haben wir gestern auch schon ein bisschen gehört. Oder sie sollen Bias und Ungerechtigkeiten bei der Strafzumessung reduzieren. Basierend auf dem Zero-Trust-Paradigma aus dem Sicherheitsdesign von IT-Systemen, das Kontrolle oder Überprüfung verlangt, könnte das die Basis des Strafrechts verschieben. Wie entsteht Vertrauen in einer sich wandelnden Gesellschaft? Und muss es sich nicht durch demokratische Streitkulturen über Konflikte verfestigen? Notwendig scheint es, die normativen Grundlagen unseres Strafrechts zu diskutieren, mehr noch einer Gesellschaft, die es neu zu erklären, verstehen und bewerten gilt. Dazu muss sich das Strafrecht wieder zur sozial- und politischen Theorie öffnen. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf den Vortrag von Herrn Burkhardt.
Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Und normalerweise würde man jetzt irgendwas sagen, schön, dass ich hier sein darf, wobei dieses hier sich diesen Zeiten etwas verschiebt. Deswegen beginne ich mit dem Klassiker. Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich heute nicht dabei sein kann. Obwohl ich doppelt geimpft bin, habe ich einfach mit zwei kleinen Kindern, die noch nicht geimpft sein dürfen können, Ungeimpfte im Haushalt und auch meine Mutter hat noch nicht den Booster bekommen. Deswegen bin ich gerade etwas vorsichtig. Ich hoffe, dass Sie mir das nachsehen. Stefan hat ja vorher schon mit sehr, sehr wichtigen Punkten eingeführt und wenn man dann sozusagen mein Thema mit Strafrecht wieder hört, könnte das etwas langweilig wirken, gerade im Hinblick auf die großen Herausforderungen, die vor uns stehen im Zeichen von der Pandemie oder in der Tat der Klimakrise, die ja nicht nur heraufziehend ist, sondern wahrscheinlich schon hier und wir es bloß nicht sehen oder sehen wollen. Deswegen in dem Sinne eine kleine Entschuldigung vorweg, dass ich also jetzt das Thema etwas fokussiere, eben darauf, wie wir, wenn man so will, etwas Sicherheit in unserer Gesellschaft herkömmlich verbürgt mit den Mitteln des Strafrechts und die Frage stelle, wie sich digitale Technologien, künstliche Intelligenz, was immer darunter zu verstehen ist, insbesondere Predictive Analytics oder algorithmische Vorhersagen, Prädiktionen in der Zukunft ausspielen werden und was die Grundlagen davon sind. Thema ist relativ breit und groß gefasst. Deswegen werde ich hier nur ein paar Denkanstöße geben und darum bitten, wenn von Ihrer Seite Kritik, Anregungen oder weiterführende Hinweise bestehen, würde ich mich sehr auf Diskussionen oder Kommentare, sei es hier virtuell oder sei es per E-Mail, Hier meine E-Mail-Adresse unten mit einem entscheidenden Dreheffekt. Also schreiben Sie mir, ich bin für Kommentare, weiterführende Punkte immer sehr dankbar. Um das von Stefan auch vorher schon aufgerufene normative Framework, das wir, glaube ich, zu diskutieren haben, es wurden von Machtquellen gesprochen, von Einblicken in den Maschinenraum, oder wahrscheinlich brauchen wir mehr als nur eine Einblicke. Wir müssen verstehen, was in diesen Maschinenräumen passiert und wie sie funktionieren. Um dann noch etwas sozusagen jetzt draufzulegen, um noch andere Begriffe reinzubringen, geht es mir letztlich darum, wie wir mit Ungewissheiten umgehen in unserer heutigen Gesellschaft, die ja zunehmend pluralistisch gestaltet ist und in der sich eine gewisse Digitalität, vielleicht sogar schon Postdigitalität, breit macht. Post nicht im Sinne von das Ende des Digitalen, sondern der Normalisierung des Digitalen, sodass wir einen Ausgleich zwischen digitalen und nicht digitalen Räumen in einer weitgehend durchdigitalisierten Welt schaffen müssen. Und dann die zweite Frage, die sich dann aus dieser ersten ergibt, wenn wir mit Ungewissenheiten konfrontiert sind, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen, als sicherlich auch souveräne, selbstbestimmte Mitmenschen, und ob wir und wie sich hier Vertrauensdynamiken entstehen und stehen können und wie diese sich mit klassischen Konflikten, die in pluralistischen Gesellschaften angelegt sind, zusammenbringen lassen. Nun, das sind alles jetzt größere Begrifflichkeiten. Ich spreche hier als Repräsentant auch eines Forschungsverbunds, den wir in Frankfurt gegründet haben, der sich Contrast nennt, Vertrauen im Konflikt, politisches Zusammenleben unter Bedingungen der Ungewissheit. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, können Sie ja dem Link folgen. Da ist etwas ausbuchstabiert, wo die Reise hingeht. Aber da wir erst am Anfang der Reise sind, ist das für mich heute auch in der Tat ein erster Gang, diesen Weg hinunter, um zu schauen, wo und wie wir uns mit diesen von mir aufgerissenen Problemen, Ungewissheit, Zukunft mit den dem Use Case, Strafrecht, Strafrechtspflege auseinandersetzen soll. Die zentrale These, wenn ich so etwas habe, ist, dass wir einen gesellschaftlichen Verständigungsprozess auf, nennen wir es mal, technosoziale Werte, das Werte ist immer ein gefährlicher Begriff, auf Fundamentalpositionen, über die wir unsere Gesellschaft, unsere normativen Ordnungen gestalten, verständigen müssen, neu verständigen müssen. Es wurde vorher davon gesprochen, dass viele Personen, nicht nur Politiker, ist mein Eindruck, in den 1960ern, also in klassischen Denkstrukturen verharren. Das hat ja auch irgendwie etwas Zeitgebendes. Aber die Herausforderungen, die sich uns stellen, im Zeichen von Großherausforderungen, aber auch im Zeichen von kleineren oder vermeintlich kleineren Herausforderungen, sind so gewaltig, dass wir einen neuen Verständigungsprozess in Gang setzen müssen. Prozess hier tatsächlich der zentrale Begriff. Wir müssen eine entsprechende Diskussion führen als Gesellschaft, wie wir als Gesellschaft uns formieren wollen, auch weil ja momentan sehr deutlich sichtbar unterschiedliche Systemvorstellungen auf der Welt existieren. Wurde vorher auch schon gesprochen, autoritäre Systeme, rechtspopulistische Systeme dürfen nicht aus dem Blick geraten. Deswegen ein entsprechender Appell. Wir müssen hierüber ins Gespräch kommen, wie wir Gesellschaft gestalten wollen, und deswegen dieses Zusammenbringen von Techno und Sozial. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, der Mann ist doch Jurist, warum hat der bis dato noch keinen Paragraphen genannt? Also kurz vorweg, wie ich an das Thema herangehe, das vielleicht auch etwas für den normalen Juristen ungewöhnlich ist. Wenn Sie an Juristen denken, denken Sie vielleicht daran, an den Grund des Meeres, und eben daran den guten amerikanischen Witz in Anführungszeichen, was nämlich 10.000 Juristen auf dem Grund des Meeres sind, nämlich ein guter Staat. Das ist natürlich falsch, muss ich als Jurist sagen. Gleichwohl ist mir bewusst, dass Juristen häufig als Bedenkenträger oder Trägerinnen gewertet werden. Dem möchte ich heute etwas entgegenhalten. Also so schlimm ist es nicht. Aber in der Tat, Juristen haben vielleicht den Ruf, an entsprechende digitale Veränderungen mit einem gewissen Grund, einer gewissen Grundskepsis heranzugehen. Das kann nicht mein, nicht unser Anspruch sein, aber der Anspruch muss es sein, dass wir Chancen und Risiken, Herausforderungen in den Blick nehmen und die zu einem richtigen Ausgleich bringen. Wir können also nicht blind einfach mal tun und dann schauen, ob das Kind in den Brunnen fällt. Wenn das als Bedenkenträgerei gewertet wird, dann soll es so sein. Ich plädiere für einen verantwortungsvollen Umgang mit Digitalisierung, mit dem Einzug von Predictive Analytics in die Strafrechtspflege. Und das setzt eben voraus, dass man diese Technologien auch ein Stück weit versteht und die dahinterstehenden Machtfragen auch in den Blick nimmt, bevor man einfach blind den Weg entlang geht. Also deswegen, Juristen haben diesen Ruf des Bedenkenträgers, aber ein konstruktives Umgehen, auch eine konstruktive Kritik ist das, was bei mir zumindest im Vordergrund steht. Der zweite Punkt, den ich nur ganz kurz ansprechen will, es gibt in der Juristerei natürlich die Tendenz zu sagen, das, was wir nicht kennen und auch was wir nicht wollen, das verbieten wir. Auch strafrechtlich, das kanonische Beispiel ist aus Frankreich kommend, in dem es mittlerweile ein Straftatbestand ist, Richterpersönlichkeiten algorithmisch zu durchleuchten, also Predictive Analytics anzuwenden, um vorherzusagen, wie Richter entscheiden werden. Also die Durchleuchtung und die entsprechende algorithmische Vorhersage individueller richterlicher Verhaltensweisen in der Zukunft ist in Frankreich untersagt. Auch hier stellt sich wieder diese Frage, ist das der richtige Weg? Meines Erachtens auf keinen Fall. Aus verschiedenen Gründen, um es vielleicht ganz kurz zu machen, eine entsprechende Verbotskultur scheint mir nicht der richtige Weg zu sein, um sich mit solchen Phänomenen auseinanderzusetzen. Eine Verbotskultur, die insbesondere versucht, so scheint es mir zumindest, einen gewissen Mythos jetzt mit aller Macht aufrechtzuerhalten, nämlich dass Juristen, Richterinnen und Richter neutral und objektiv allein im Sinne des Rechts entscheiden. Wir haben genug Informationen aus der Rechtssoziologie und aus der kritischen, realistischen Rechtswissenschaft, um zu sehen, dass das eben nicht der Fall ist, dass auch und ganz entscheidend Biases in die Entscheidungen von menschlichen Juristinnen und Juristen in Entscheidungsträger eingehen. Und um diese Erkenntnis lässt sich nicht einfach dadurch hinweg eskamotieren, indem man nun den Einsatz von Predictive Analytics verbietet mit Mitteln des Strafrechts. Also das Mittel des Strafrechts, um die Uhr aufzuhalten oder Digitalisierungsvermine zurückzudrängen, algorithmische Vorhersagen in der Strafrechtspflege quasi nicht Einzug finden zu lassen, scheint mir der falsche Weg zu sein. Der klassische Weg, wie der Jurist sich an das Thema nun heranwagen würde, wäre zu sagen, wie kann denn Recht bestimmte Korridore setzen, dass die Digitalisierung, den Einzug von KI, von Predictive Analytics in die Strafrechtspflege eben so zu framen, dass es bestimmte Effekte zeitigt oder nicht zeitigt. Also Regulierung durch Recht. Auch hier stellt sich die Frage, ist das der richtige Weg? Sicherlich würde ich dazu sagen, aber nicht der Weg, der mich interessiert. Was mich interessiert ist, wenn Sie so wollen, die umgekehrte Frage. Ich begreife, ob Und vielleicht ist das Bild nicht das Richtige, aber ich begreife Technologie stets als etwas, was unsere Handlungsmöglichkeiten, Handlungsoptionen, aber auch unser Denken, unser Zusammenleben gestaltet. Also Technologie, algorithmische Vorhersagen, individuellen Verhaltens ist für mich stets in dem Sinne normativ. Das beginnt damit, dass man, wenn früher oder als früher der Pfeil und Bogen entwickelt worden ist, natürlich dann plötzlich die Möglichkeit bestand, auf Distanz zu jagen oder auf Distanz andere Menschen umzubringen, Vor- und Nachteil. Das ist also etwas, was man auch heute sehen kann. Es verändert unsere Möglichkeiten, unser Denken und damit letztlich Gesellschaft und damit im Endeffekt auch Recht. Also es geht mir nicht darum, wie Recht auf diese Digitalisierungsphänomene, algorithmische Vorhersagen einwirkt, datenschutzrechtlich oder im Sinne von Intellectual Property Laws, sind diese Algorithmen proprietär geheim, oder im Sinne von Antitrust Law, also gibt es hier bestimmte Möglichkeiten, zu große, mächtige Player zu brechen und aufzubrechen. All das sind wichtige und richtige Fragen, aber nicht die Fragen, die sich mir stellen. Mir geht es, wie gesagt, darum zu verstehen, wie umgekehrt Technologie Gesellschaft und Recht verändert. Und hier scheint mir eine neue Qualität tatsächlich Einzug zu finden, in dem Maße, wie solche Algorithmen selbstständig in Anführungszeichen in Entscheidungsfindungsprozesse von menschlichen Akteuren eingreifen und diese Entscheidungsfindungsprozesse determinieren oder sogar übernehmen. Also in dem Maße, in dem wir in eine wirklich algorithmisch geprägte Lebenswirklichkeit hineinrutschen, Klammer auf, natürlich steht hinter diesen Algorithmen immer noch bestimmte Akteure, Firmen, insbesondere aber auch autoritäre Regime etc. pp., Klammer zu, gleichwohl eine neue Qualität, weil menschliche Entscheidungsfindungsprozesse zunehmend durch algorithmische Systeme durchdrungen werden. Wenn das der Fall ist, kann man mit meiner Kollegin Shannon Weller sagen, dass es dann darum geht, jetzt herauszufinden, was diese Technologien mit uns tun, wie sie uns, unser Handeln verändern werden. Und mit Blick auf das Strafrecht findet sich hier ein Anführungszeichen schönes, nämlich ein illustratives, gutes Beispiel. Gerade in den USA, hier hat Bernard Harcourt schon vor über 10 Jahren in seiner Streitschrift Against Prediction die Kritik geäußert, dass der Einzug dieser damals noch statistischen Vorhersagen, weniger KI, weniger algorithmisch, sondern noch stärker aktuarisch verbrieft, eine Veränderung unserer Konzeptionen im Strafrecht von gerechter Strafe, von gerechter Strafjustiz bewirkt hat in den USA und damit ein, wenn Sie so wollen, klassisches Beispiel dafür, wie sich der Einzug von Predictive Analytics in gesellschaftliche und dann auch rechtliche Fragen hinein begibt. Diese verändert also nicht, um es zusammenzufassen, Transformation oder Regulierung von Technologien durch Recht, was mich interessiert, sondern Transformation von Gesellschaft und Recht durch Technologie. Das ist also mein Ansatz, aus dem ich komme. Wenn wir jetzt nun fragen, wo kann man Strafrecht und algorithmische Vorhersagen zusammenbringen, da hatte ich vorher schon das eine Beispiel, das, wenn Sie so wollen, negative Beispiel gegeben. Wir verbieten sie einfach, algorithmische Vorhersagen, hier individueller richterlicher Verhaltensweisen. In Frankreich, das ist aber nur das eine, wenn Sie so wollen, Extrembeispiel von der Verbotsseite kommend. Die tatsächliche Musik wird woanders gespielt. Ich gebe Ihnen einige wenige Case Studies, wo also algorithmische Vorhersagen in der Strafrechtspflege, in der Anwendung von Strafrecht im weiteren Sinne bereits eine Rolle spielen, beziehungsweise wo sie intensiv diskutiert werden. Ist etwas klein, jetzt hoffentlich kann man es trotzdem lesen. Fast schon kanonisch ist das Beispiel COMPASS, also das Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions System, gespiegelt im System UK HART Harm Assessment Risk Tool. Hier geht es also darum, algorithmisch zu prädizieren, wie gefährlich Mitmenschen sind oder genauer, wie gefährlich oder rückfallgefährdet Straftäter sind. Das können Sie dann einsetzen, zum Beispiel in der Strafzumessung mit der Idee, wenn Sie einen Straftäter haben, der verurteilt worden ist, zum Beispiel wegen einem Ladendiebstahl, aber Ihnen dann das algorithmische Expertensystem sagt, diese Person ist extrem gefährlich, dann können Sie theoretisch, abhängig natürlich von den entsprechenden Rechtsordnungen, ob wir es zulassen, offen oder verdeckt, diese Prädiktion dann in der Strafzumessung berücksichtigen und wohl nach oben oder nach unten ausschlagen. Also für die Gefährlichen gehen Sie nach oben, die ziehen Sie aus dem Sozialverkehr raus. Die Ungefährlichen können Sie allerdings auf der Straße lassen oder wenn Sie es nicht nur in der Strafzumessung, sondern später in Bewährungsentscheidungen operationalisieren, also die Frage stellen, soll diese Person aus dem Gefängnis entlassen werden oder nicht, dann können Sie sich hier in Anführungszeichen beraten lassen durch algorithmische Systeme. Das ist etwas, was keine Zukunftsmusik ist. Das ist, wie Sie vielleicht auch gestern schon gehört haben, in den USA mittlerweile Standardkost, dass Sie also entsprechende Risk Assessment Tools im Rahmen von Probation oder von Sentencing Entscheidungen haben. Andere Beispiele ebenfalls ursprünglich im Westen aus den USA kommen, ist das ganze Thema Predictive Policing, das sich jetzt in den USA mehr zu einem Big Data Policing entwickelt. Also die ursprüngliche Hoffnung Annahme war es, geografisch bezogen vorherzusagen, wo Straftaten begehen, sodass man da die Polizeiwagen hinschicken kann und die Hoffnung dann hat, dass dann dort nicht eingebrochen wird, wenn da die Patrouillenwagen herumfahren. Dieses Geografische wird zunehmend durch ein individuelles Policing ersetzt, also die individuelle Vorhersage, ob bestimmte Personen Straftaten begehen werden oder nicht oder umgekehrt auch Opfer von Straftaten werden können oder nicht. Und diese Technologie ist zumindest im ersten Schritt offen in dem Sinne, dass es nicht zwingend staatliche Akteure machen müssen, sodass sie das Ganze auch übertragen können auf ein klassisches Digital Criminal, also klassisches, unklassisches Criminal Compliance System in Unternehmen. Also, dass Sie Predictive Policing Software am Arbeitsplatz durch private Arbeitgeber laufen lassen können. Der Unterschied natürlich, dass Sie einmal einen staatlichen oder beim anderen mal einen privaten Akteur plötzlich haben, der Ihnen also eine entsprechende algorithmische Vorhersage Ihrer Gefährlichkeit oder Ungefährlichkeit serviert. Andere Fragen, die Sie stellen, kommen aus dem großen Bereich der Überwachung, Surveillance, Facial Recognition als vielleicht klassisches kanonisches Beispiel. Ist das noch Strafrecht, kann man sich dann fragen. Das hängt sehr davon ab, was Sie und wie Sie Strafrecht definieren. Da möchte ich Sie jetzt heute nicht mit den entsprechenden strafrechtstheoretischen Fragen konfrontieren. Meines Erachtens sehen wir mit Sicherheit eine Verschiebung dessen, wie wir herkömmlich Strafrecht gedacht haben und wie wir Strafrecht in Zukunft gegebenenfalls denken werden, weg von einem zurückblickenden Strafrecht, also das Kind ist in den Brunnen gefallen, jemand ist getötet worden, jemand hat eine Straftat möglicherweise begangen und das wird dann rückblickend aufgearbeitet, hin mehr zu einem prospektiven, nach vorne schauenden Sicherheitsrecht, bei dem es also um die Gefahren, ein Gefahrenmanagement im weiteren oder Risikomanagement im weiteren Sinne geht, dass man also gefährliche Player, insbesondere Einzelpersonen, aber natürlich auch Unternehmen und dergleichen mehr prospektiv in den Blick nimmt, um dafür zu sorgen, dass sich Straftaten oder Verletzungen von Rechtsgütern erst gar nicht realisieren, also weg von einem Repressions hin zu einem Präventions-, ja vielleicht sogar einem Präemptionsmodell, das sich hier abzeichnet. Das Ganze noch, wie gesagt, rein analytisch gesprochen. Nun, wenn Sie sich die kanonische Diskussion oder auch die kanonische Kritik an dem Ganzen anschauen, orientiert sich das letztlich an Punkten, die schön zusammengefasst worden sind in diesem FATML, Fairness, Accountability and Transparency im Machine Learning System, in dem also 5 Punkte gefordert werden. Wir müssen uns darüber unterhalten, wer verantwortlich ist, Responsibility, eher noch in die Zukunft blickend, der Explainability-Ansatz, also die Hoffnung, dass man entsprechende algorithmische Systeme, ob die jetzt auf Machine Learning beruhen oder auf anderen insbesondere KI-Methoden, darüber kann man sich dann wiederum trefflich streiten. Aber die Idee, die Hoffnung, dass man eben einen stärkeren Explainability-Ansatz hineinbringt, dass diese Systeme sich also selbst erklären, und zwar in Begriffswelten, die dann auch intersubjektiv mit Bürgerinnen und Mitbürgern kommunizierbar und dort anschlussfähig sind. Dann natürlich das große Thema der Genauigkeit, also wie genau sind unsere Vorhersagen. Sie können sich vorstellen, dass das im Strafrecht, wie ich es vorher vorgestellt habe, eine große Rolle spielt. Aber auch hier natürlich stehen keine festen Zahlen fest oder umgekehrt feste Methoden, wie man diese Accuracy dann abmessen würde. Stellen Sie sich also vor, der Algorithmus sagt, er ist zu 65% sicher, dass eine Person wieder straffällig werden wird. Reicht das uns, um zu sagen, ja, okay, bei 65%, da fahre ich die Strafe mal präventiv oder präemptiv hoch? Brauche ich mehr? Brauche ich weniger? Hängt das vielleicht auch von der Straftat ab, die vorhergesagt wird? Also reichen uns 65% bei einer Vorhersage betreffend, diese Person wird in Zukunft wieder Raubüberfälle begehen, und verlange ich eine höhere Wahrscheinlichkeit für, diese Person wird in Zukunft wieder Ladendiebstähle begehen. Also hier stehen noch viele Dinge offen, die normativ zu entscheiden sein werden. Aber das ist eine Zukunftsfrage. Insbesondere natürlich stellt sich auch immer die Frage hier der Vergleichsgruppen. Also sollte man sagen, zu 65% bist du A, rückfallgefährdet und wirst in Zukunft Totschläger werden. B, das Gleiche. A, schicke ich in den Bau. B, lasse ich auf die Straße. Und guck mal, also ist das wirklich hier ein Spiel, in dem man saubere Vergleichsgruppen bilden kann? Also das sind viele offene Fragen, die sich damit verbinden. Der große Punkt, die Audibility, der Blick in die Maschinenräume großer Unternehmen und natürlich der große Aufhänger, die Fairness-Debatte, welche Biases nehmen diese Algorithmen mit im klassischen Sinne von Bias in, Bias out. Dazu muss ich Ihnen wahrscheinlich nichts sagen. Wenn Sie Fragen haben, können wir die entweder jetzt oder später diskutieren. Also, um Ihnen nur ganz kurz hier 2, 3 Punkte zu zeigen, wo wir stehen in der Leitentscheidung, die immer wieder aufgegriffen wird, Loomis wie Wisconsin in den USA, in dem also ein Angeklagter diesen Algorithmus Compass und die Verwendung dieses Algorithmus in seiner Strafzumessung angegriffen hat, wurde sehr viel entschieden. Ich fasse es mal aber auf einen Punkt, breche es auf einen Punkt herunter. Der Supreme Court of Wisconsin hat entschieden, dass kein Recht in den USA besteht, in den Algorithmus hineinzuschauen. Also dieser Algorithmus darf proprietär bleiben. Also Frage Audibility ist damit in dem Sinne nicht gegeben. Das Ganze ist allerdings kein reines US-Phänomen. Auch das kennen Sie, Palantir, diese nette, sympathische US-Gesellschaft, beliefert also unter anderem auch Hessen und auch NRW. Ob hier die entsprechende Expertise vorhanden ist in den Ländern, um diese Software wirklich sauber zu auditen, ist zumindest noch offen. Großes Problem, Bias in, Bias out. Das wurde nicht nur anhand von Compass durchdiskutiert und durchgekaut. Wenn ich die Literatur hierzu richtig überblicke, ist das der zentrale Angriffspunkt, dass wenn man natürlich gebiased Datensätze, Trainingsdaten in die Algorithmen reinwirft, werden diese Biases perpetuiert. Das kann jetzt dem Algorithmus in Anführungszeichen nicht vorgeworfen werden, sondern das ist einfach die klassische Funktionsweise, außer man versucht jetzt entweder die Datensätze irgendwie zu purgen oder versucht irgendwelche Gegenbalancen aufzubauen. Aber diese Gefahr besteht und die Fairness-Debatte im weiteren Sinne, das Fortführen von gesellschaftlichen Biases in Datensätzen ist sicherlich der zentrale Angriffspunkt heute. Zum Schluss noch, ich sage Ihnen gleich, warum ich hier mich immer auf Wikipedia stütze, ist dann natürlich die Accuracy. Und hier sehen Sie, dass nach einer Studie Compass, dieser Compass-Algorithmus zur Prädiktion von Rückfallwahrscheinlichkeiten, eine Accuracy von 65% attestiert wird, während eine Vergleichsgruppe mit menschlichen Akteuren darunter liegt bei 63%. Die Wikipedia macht daraus, und man könnte sich jetzt dann fragen, wer das geschrieben hat, das Compass is more accurate than individuals. Zitat wird dann hier drauf verwiesen, wo das Ganze noch etwas anders lautet, nämlich dass Algorithmen nicht besser sind als Menschen. Also Sie sehen, es ist ganz spannend, wie natürlich hier Meinungsmache betrieben wird. Also die Genauigkeit der Vorhersagen, die statistische Genauigkeit, als ein Battleground der jetzigen Diskussionen. Und Sie sehen auch, dass man hier durch bestimmtes Framing in die eine oder andere Richtung gehen kann, weil das Ganze natürlich ein großes, großes Geschäft ist. So wichtig und richtig diese Punkte sind, so richtig und wichtig scheint es mir, eine Ergänzung hinzuzufügen, die ich jetzt auch bei Spiegelhalter gefunden habe, aber die natürlich insbesondere uns Juristen und vielleicht auch kritische Bürgerinnen am meisten ebenfalls sehr stark interessieren sollte, ist nämlich der Impact. Also wie verändert diese Technologie, dieser Einsatz von Predictive Analytics in der Strafrechtspflege unsere Welt? Eng bezogen könnte man sagen, was sind die Vor- und Nachteile, die Benefits und Harms, aber man müsste es auch größer spannen, in dem Sinne, wie ich es vorher versucht habe, aufzuspannen, nämlich wie verändert solche Technologie unser gesellschaftliches Denken über Recht, über Strafrecht und dann mit mittelfristig auch das Recht an sich. Das ist also das, was mich umtreibt, dieser Impact, und über diesen Impact kann man sich natürlich jetzt aus verschiedenen Dimensionen, aus verschiedenen Perspektiven trefflich streiten, und deswegen brauchen wir hier zumindest eine gewisse Methodik, um uns darüber zu unterhalten, wie wir uns an diesen Impact überhaupt heranwagen können. Eine Möglichkeit von vielen und ist, die ich Ihnen jetzt kurz vorstelle. Und wichtig scheint mir hier zu sein, dass ich nochmal hinter der Analyse ein Ausrufezeichen setze. Sie werden sicherlich im Subtext hier und dort paar normative Vorverständnisse finden und vielleicht auch Überlegungen, wo die Reise hingehen soll. Aber im Ausgangspunkt geht es mir hier nicht darum, normative Aussagen zu treffen, was richtig und was falsch ist. Genau darüber müssen wir ja einen Verständigungsprozess in Gang setzen, sondern mir geht es darum, ein bisschen Klarheit in die Diskussion zu bringen, worüber wir uns überhaupt verständigen sollen. Das sind jetzt diese Punkte, die ich vorher aufgeworfen hatte, die für dieses Contrast-Forschungsprojekt die zentralen Ausgangsbegriffe sind, nämlich Ungewissheit, Vertrauen und Konflikt. Und wenn ich über Ungewissheit spreche, dann meine ich damit eine Situation, in der wir nicht wissen, wie sich bestimmte Dinge entwickeln werden. Anders als Unsicherheit oder anders auch als Risiko ist das, was wir, glaube ich, heute erleben, eine große Ungewissheit im Kleinen wie im Großen, auch im sehr Großen der Welt, Weltklimakrise oder unserer Pandemien, wenn wir uns anschauen, wie sich diese Prozesse dynamisch entwickeln, mit Kipppunkten, deren Fixierung uns immer schwerfällt. Und ab dem es dann wirklich abrutscht. Diese Situation ist nicht nur im Faktischen gegeben, einer großen radikalen Ungewissheit, sondern auch im Moralischen. Wohin soll sich also Gesellschaft entwickeln? Auch darüber besteht mit Sicherheit kein umfassender Konsens, Klammer auf. Es wurde vorher ja auf die Querdenkerbewegung verwiesen. Also hier finden wir Situationen von Ungewissheit, über die wir uns verständigen müssen und über Mittel und Wege verständigen müssen, wie wir diese große Ungewissheit, die uns unsere Zeit leider oder Gott sei Dank kennzeichnet, verarbeiten wollen. Nun, der erste Punkt, der sich damit verbindet ist, und das ist natürlich ein anderer großer Begriff, ist Zukunft. Also welches Zukunftsverständnis haben wir eigentlich? Und was mich umtreibt, ist, dass der Einsatz von bestimmten vorher von mir anskizzierten Algorithmen in der Strafrechtspflege letztlich mir der Versuch zu sein scheint, Ungewissheit zurückzudrehen und stärkere Gewissheit zu vermitteln. Gewissheit darüber, wie gefährlich unsere Mitmenschen sind, aber auch Gewissheit darüber, wie Richterinnen und Richter nicht entscheiden sollen und werden. Und wenn Sie sich dann genauer anschauen, wie diese Systeme funktionieren, herkömmlich und vielleicht noch nicht hinreichend sophisticated genug, aber diese Idee, dass ich also Prädiktionen aufsetze, die auf Trainingsdaten beruhen und mit Trainingsdaten trainiert worden sind, die wir in der Vergangenheit erhoben haben, so scheint sich bei, aber auch da wäre ich für Hinweise aus Ihrer Mitte sehr dankbar, sowas Ähnliches wie eine algorithmisch verbürgte Gewissheit zukünftiger Vergangenheit zu etablieren. Was meine ich damit? Wir lassen also Systeme laufen, die Zukunft prädizieren, vorhersagen, auf die ich im Jetzt reagiere. Und diese Zukunft, die ich prädiziere, greift auf Trainingsdaten der Vergangenheit zurück und schreibt damit den Status quo ante der Vergangenheit der Trainingsdaten in die Zukunft fort. Das ist einerseits auf den ersten Blick sehr versichernd natürlich, so wie wir es immer gemacht haben, so machen wir es auch in der Zukunft. Und das verbürge ich, indem ich im Jetzt genauso entscheide, wie die vergangenen Daten die Zukunft prädizieren. Aber spricht meines Erachtens der Idee von einer offenen Zukunft etwas hohl. Also wie gehen wir mit dem Umgang, einem solchen Umgang mit zukünftiger Vergangenheit, mit algorithmisch verbürgter Gewissheit um? Ist das der richtige Weg oder müssen wir Zukunft offener gestalten, dynamischer gestalten? Auch algorithmisch dynamischer gestalten natürlich, um auf den Einfluss neuer Ereignisse, zum Beispiel die Awareness, dass das US-Kriminaljustizsystem tiefgreifend rassistisch ist, zu reagieren. Also diese Frage treibt mich wirklich um, wie wir also, ob wir wirklich die Ungewissheit, die, glaube ich, unsere heutige gesellschaftliche Situation ausmacht, durch eine algorithmisch verbürgte Gewissheit zukünftiger Vergangenheit verarbeiten und, wenn Sie so wollen, auch versuchen wollen, zurückzunehmen. Ein weiteres Thema, das zentral ist, ist Vertrauen. Es ist natürlich ein sehr generischer Begriff, mit dem ich zugegeben auch noch etwas kämpfe, aber den man momentan in vielerlei Schattierungen sieht. Eine erste Präzisierung ist, dass man nicht einfach über Vertrauen spricht, sondern klar macht, in was man überhaupt vertraut und in welchem Kontext entsprechende Vertrauensbeziehungen und Dynamiken entstehen. Denn dann wird man sehen, dass Vertrauen häufig mit Misstrauen einhergeht, Vertrauen in die einen, Misstrauen in die anderen in bestimmten Kontexten. Das lässt sich dann dahingehend noch erweitern, dass der große Punkt, und jetzt bin ich natürlich bei einem klassischen Frankfurter Thema, das Sie aber auch vorher schon aufgeworfen haben, nämlich menschliche Freiheit, Bürgerrechte und dergleichen mehr. Vertrauen basiert letztlich darauf, dass wir erleben, dass andere Mitmenschen eine gewisse Freiheit haben. Also wenn ich in ihrer Mitte jetzt sitzen würde, müsste ich darauf vertrauen, dass sie mir nicht Schaden zufügen, weil ich weiß, dass sie mir Schaden zufügen könnten. Also die Freiheit von ihnen, von akzeptierten Standards auszubrechen, mir Schaden zuzufügen, überwinde ich oder prozessiere ich, verarbeite ich zu einem gewissen Teil dadurch, dass ich ihnen vertraue, dass sie ihre Freiheit, ihre Autonomie schonend ausüben. Nun, wie hat sich das jetzt mit dem Thema Ungewissheit, steht das da im Zusammenhang? Mir scheint es, gerade wenn ich mir die Gesellschaften anschaue, in denen der Einsatz entsprechender Technologien von Predictive Analytics in der Strafrechtspflege schon weiter fortgeschritten ist, dass sich eine Art Zero-Trust-Denken breit macht. Zero-Trust kennen Sie aus dem Blockchain-Diskurs. Die Idee hier ist, oder meine Idee hier ist, dass sich vielleicht das Vertrauen in schonend ausgeübte Freiheit, in schonend ausgeübte Autonomie von anderen, dass dieses Vertrauen schwindet, Klammer auf, durchaus berechtigt vielleicht. Also schauen Sie sich in den USA an, das Vertrauen in Richterinnen und Richter, dass sie faire, richtige Entscheidungen treffen werden, das schwindet in dem Maße, in dem uns gewahr wird, dass diese Richterinnen und Richter in einem Kriminaljustizsystem operieren, das, wie ich es vorher schon gesagt habe, tiefgreifend rassistisch aufgestellt ist. Also ist das System, mit dem wir Zero Trust an unsere Richterinnen und Richter herangehen sollen. Aber nicht nur Richterinnen und Richter, auch und gerade natürlich auch unsere Mitmenschen können permanent überwacht werden und vielleicht auch in Zukunft muss ich mich nicht darauf verlassen oder muss ich vertrauen darauf, dass andere Autonomie schonend ausüben, weil mir dieses Vertrauen müssen, genommen wird oder dieser Zwang zum Vertrauen genommen wird, weil ich jetzt andere Systeme, algorithmische Systeme zur Prädiktion von schonend ausgeübter Autonomie an die Hand gegeben werden. Oder im nächsten Schritt, wenn man das Ganze mit dem Predictive Analytics und Predictive Policing, Big Data Policing Ansatz verbindet, mir an die Hand gegeben wird als Bürger, dass bestimmte Institutionen, staatliche, gegebenenfalls aber auch private Akteure, die Möglichkeit haben, Straftaten oder genauer Verletzungen zu verhindern, bevor sie entstehen. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die da durchschimmert, die man im Minority Report schon etwas angetriggert findet, jetzt aber anders als mit Minority Report nicht mit, mit irgendwelchen telepathisch Begabten, sondern mit algorithmischen Systemen, die hier die Verarbeitung von Ungewissheit übernehmen, Gewissheiten spenden und damit eigentlich ein Vertrauen in andere Mitmenschen, seien es Richter, seien es, wenn Sie so wollen, potenzielle Straftäterinnen und Straftäter zu überkommen. Das wäre der eine Aspekt, der Zero-Trust-Aspekt, der mir wichtig ist, ist das wirklich etwas, was wir als Gesellschaft wollen, dass wir also zunehmend das Vertrauen in andere Mitmenschen ersetzen durch, ja, da kommen wir schon zum nächsten Punkt, zu einer Art Vertrauen in algorithmische Technik oder algorithmische Vorhersagen. Denn auch diese algorithmischen Vorhersagen lassen sich jetzt zwar in einem gewissen Sinne natürlich stets verbessern. Wir hatten es vorher von diesen fünf Kriterien, also Explainability, Accuracy und dergleichen mehr. Aber dahinter steckt ganz häufig, wie mir scheint, schon eine Art Integrity Trust. Und zwar ein fast schon polittheologisch überformtes Hoffen darauf, Glauben darauf, dass durch entsprechende digitale Sozialtechniken unser Zusammenleben besser, effektiver, effizienter und schonender gestaltet werden kann. Ich glaube nicht, dass das bei Ihnen der Fall ist, aber ich kann Ihnen von vielen Kolleginnen und Kollegen berichten, die also tatsächlich in die Objektivität, Neutralität, die Kohärenz und das, wenn Sie so wollen, allselig machende von Mathematik und von Algorithmen glauben und vertrauen. Also ist ein entsprechendes Integrity Trust gerechtfertigt? Auch hier müssen wir Kriterien entwickeln, wann Vertrauen gerechtfertigt ist. Also, um es klar zu sagen, wann Algorithmen wirklich vertrauenswürdig sind. Und dazu müssen die vorher aufgeworfenen Fragen Macht, Fairness und dergleichen mehr in neuer Schärfe gestellt und auch beantwortet werden. Dazu kommen sicherlich dann weitere Faktoren, die wir nicht unterschätzen dürfen, so eine Art evolutiver Fatalismus. Wir können das eh nicht aufhalten. Auch das scheint mir etwas zu sein, was wir angehen müssen. Also so ein, wir kommen nicht umhin, außer diese Technologien, gegebenenfalls dann auch aus den USA oder vielleicht sogar aus China irgendwann zuzukaufen. Das scheint mir auch etwas zu sein, was man hinterfragen muss. Auch hier meine ursprüngliche These. Wir brauchen Verständigungsprozesse. Der dritte, genau, das ist das Gleiche nochmal. So, der dritte Punkt, und dann bin ich auch schon fast am Ende, ist der Konflikt. Nun, Konflikt klingt immer furchtbar und klingt nach Leuten, die sich die Köpfe einhauen, aber Konflikt ist auch etwas Produktives, nämlich der Streit. Der Streit um bestimmte Interessen, um bestimmte Grundpositionen, der dazu führen kann, dass sich bestimmte Ansichten durchsetzen, dass sie idealiter eben nicht mit Waffengewalt ausgetragen werden, sondern mit sinnvollen Argumenten, nicht mit Machtasymmetrien Konflikte bewältigt werden, sondern durch einen Diskurs. Wir sehen, da kommt der Frankfurter bei mir dann doch wieder durch. Und was wir, glaube ich, hier entwickeln müssen, ist eine neue, eine richtige Streitkultur darüber, wohin die Reise gehen soll. Wir brauchen einen, und das ist dann auch schon die letzte Folie, einen Diskurs darüber, dass sich Personen, dass sich Mitmenschen, sei es untereinander oder vermittelt über entsprechende algorithmische Systeme, vertrauen können, weil diese Diskurse vertrauenswürdig sind, weil die Konflikte, die da ausgetragen werden, durch bestimmte Mechanismen wenn Sie so wollen, gebunden werden und dadurch unser Grundproblem, das ja vielleicht nicht nur ein Problem, sondern auch eine Chance ist, nämlich Ungewissheit, eine Zukunft, die offen ist, dass wir das entsprechend durch eine Schaffung von produktivem, kritischem Vertrauen in Konflikten, die eingehegt sind, die nicht jetzt in kriegerische Auseinandersetzungen eskalieren, dadurch Ungewissheit zumindest verarbeitet und eine gewisse Sicherheit oder Gewissheit gegeben wird, dass sich unsere Positionen als menschliche Positionen auch in Zukunft in diesen Prozessen wiederfinden. Was heißt das dann ganz konkret? Dann wird es natürlich jetzt spannend. Sollen wir Palantir einsetzen und Predictive Analytics nutzen, um die hessische Polizei dazu in die Lage zu versetzen, vorherzusagen, wo Straftaten laufen? Sollen wir als Gesellschaft unsere Richter, wenn Sie so wollen, flankieren mit juristischen oder algorithmischen Expertensystemen, die algorithmische Vorhersagen dazu treffen, ob Mitmenschen gefährlich sind? Nun, das ist natürlich jetzt genau die Frage, die sich dann auch immer akuter stellt. Der Druck ist da. Der Druck ist auch deshalb da, weil es in anderen Ländern läuft. Der Druck ist deshalb da, weil diese Unternehmen Produkte entwickeln, die sie verkaufen wollen und weltweit dann auch entsprechend bewerben. Also diesem Druck müssen wir, wenn Sie so wollen, ins Auge schauen und dann eben die Frage stellen, wollen wir eher algorithmischen Systemen vertrauen? Unter welchen Voraussetzungen wollen wir ihnen vertrauen? Siehe oben, sind die entsprechenden Anforderungen an Explainability, Accuracy gegeben? Punkt 1, Gegenargument, also mindestens oder ein arrondierendes Argument, das man im Blick behalten muss. Wenn wir mit diesen Ansprüchen, Explainability zum Beispiel, an menschliche Entscheidungsträger herangehen, wird es mitunter auch etwas düster oder zeigt sich die Blackbox-Problematik nicht nur bei algorithmischen Systemen oder hier insbesondere den klassischen Machine Learning oder neuronalen Netzsystemen, sondern genauso klassisch in Richtern, in Richterpersönlichkeiten, in deren Köpfe man ja meines Wissens noch nicht reinschauen kann und darf, mit der Konsequenz, was machen wir dann damit? Und eine Lösung wäre zum Beispiel, um es mal pragmatisch dann hier zu enden, dass, wenn wir entsprechende algorithmische Systeme anwenden wollen und sollen, man sie im ersten Schritt zumindest nur zum Debiasing unserer Richterinnen und Richter zur Anwendung bringt. Also dazu, Richterinnen und Richter darauf hinzuweisen, dass sie zum Beispiel bestimmte Vorstellungen, Männlein, Weiblein, Deutscher, Personen mit Migrationshintergrund haben und diese Vorverständnisse, diese Voreinstellungen, die man als Richterin oder Richter hegt, diese algorithmisch durchleuchtet vor Augen führen kann, um menschlichen Entscheidungsträgern ein etwas objektiveres, neutraleres Agieren zu ermöglichen. Also, wie gesagt, um es nochmal zusammenzufassen und damit das Schlusswort, wir brauchen eine Verständigung auf technosoziale Grundwerte, wir brauchen Verständigungen darüber, wie wir uns dazu stellen, solche Systeme in Lebenswirklichkeiten einzusetzen, wie der Strafrechtspflege, und wir müssen uns gewahr sein, dass der Einsatz dieser Systeme unsere Vorstellungen von Welt und damit auch natürlich aus juristischer Warte betrachtet, von Recht und Gesellschaft grundlegend zu transformieren, imstande ist. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht ergibt sich hier die Möglichkeit für eine kurze Diskussion.
Ja, vielen Dank, Herr Burkhardt. Wir haben tatsächlich eine ganze Menge Fragen im Pad, die auch teilweise sehr lang sind. Wir sind allerdings schon ziemlich kurz hier noch dabei. Ich würde ein, zwei Fragen hier direkt aus dem Publikum nehmen und die im Pad würde ich Sie bitten, vielleicht dann auch direkt dort zu beantworten. Dann kriegen das ja auch wieder alle mit. Das wäre super, weil wir auch noch den Nachfolgenden eine Chance geben wollen. Ich fange mal an mit dir. Dagmar, du hast dich, glaube ich, zuerst gemeldet.
Vielen Dank. Hochinteressanter Vortrag. Sie haben mich damit aber tatsächlich auch in einen Konflikt gestürzt. Nicht mehr im letzten Teil, sondern im ersten, weil ich tatsächlich sehr hin und her gerissen war, die Schere zwischen dem, was Sie gesagt haben und dem, was man auf Ihren Folien leider nicht immer lesen konnte, aber was mir sehr weitgehend Englisch zu sein schien. Und ich beobachte diese Durchmischung ganz besonders auf dem Gebiet IT, aber auch bei der internationalen Politik, dass da sehr stark durch das Nicht-Übersetzen der englischen Begriffe eine angelsächsische Denkweise und also auch die Rechtssystematik, die schleicht sich da auch irgendwie so ein bisschen für mich ein. Ich muss dazu sagen, es stört mich insofern besonders, weil ich einfach einen großen, also nicht bei Ihrem Vortrag, um Gottes Willen, sondern an diesem Thema per se, da stört mich ganz besonders, dass es einfach so ein Unterschied im, auch in der Ethik, im Weltverständnis, also sehr umfassend in uns allen als konstruierte Personen gibt. Und das ist im Angelsächsischen, du folge deinem Glück, Pursuit of Happiness, und bei uns ist es Menschenwürde. Und da sehe ich eben, auch ist für mich ein großer Unterschied, wie ich auch Technik betrachte. Ich habe in der IT, im IT-Recht, habe ich das so verfolgt, wie US-Konzerne sich über das unser europäisches, also ausdrücklich nicht angelsächsisches Recht hinweggesetzt haben und gesagt haben, wir machen jetzt einfach mal, und wenn uns dann irgendeiner mal stoppt, dann schauen wir mal, wie wir darauf reagieren. Das hat mich maßlos gestört. Ich habe wirklich seit Jahrzehnten gesagt, die machen so viel, das gehört nach meinem Rechtsverständnis verboten. Ich versuche mich kurz zu fassen, ich bin auch schon fast am Ende. Aber es ist trotzdem für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wir hier in Europa sind durch dieses Denken, durch dieses Rechtsverständnis von Menschenwürde, von individueller Verantwortlichkeit, praktische Philosophie als Ethik, sind wir geprägt. Das heißt, aus dem heraus wollen wir, oder möchte ich zumindest, auch die Zukunft konstruieren. Da kann ich also gar nicht brauchen, das Vertrauen in Technik, das gibt es für mich in diesem Verständnis gar nicht. Und ich finde, da müssen wir weiter diskutieren und da sollten wir uns nicht zu sehr auf das angelsächsische Denken, das eben doch da anders gestrickt ist, einlassen.
Da soll ich gleich antworten? Ich vermute mal, das wurde
gelegt.
Ja, danke für den Hinweis. Das ist sicherlich richtig. Ich habe so ein bisschen vorher angedeutet, dass wir, glaube ich, oder ich sehe uns in einem großen, jetzt mal ganz vereinfacht dargestellt, Systemwettbewerb zwischen einem neoliberalen Denken der US-Prominenz. Das haben Sie ja ganz schön dargestellt. Wir machen einfach mal und gucken dann später. Klammer auf, das hat natürlich im Bereich gerade Machine Learning, KI, den Vorteil, dass sie die Trainingsdaten bekommen, nämlich aus dem Real Life. Und da fallen wir momentan zurück in Europa. Also das ist der eine Bereich, also neoliberales einfach mal machen. Dann haben wir den großen chinesischen autoritären überwachungsstaatlichen tatsächlich und auch extrem sozial gestaltenden Ansatz. Und dann kommt der europäische ins Spiel und der hat sich noch nicht wirklich formiert. Und wir müssen hier tatsächlich eine Art europäische Dimension aufbauen, wie wir das dann genau nennen. Also dieses Ethical AI und so weiter, das ist ja auch immer etwas ist heikel, aber wir müssen, glaube ich, in der Tat es schaffen, bestimmte Grundwerte wieder rück zu übersetzen in diese technologische Gestaltung von oder die Gestaltung von Zukunft, die diese Technologien mit sich führen wird. Dass ich auch englische Begriffe verwende, das ist sicherlich richtig, hat aber letztlich mit zwei Dingen zu tun. Zum einen schreiben wir natürlich auch für den angloamerikanischen Markt und zum zweiten ist Englisch doch noch die trotz des Brexit die Amtssprache mit dem meisten Wumms in Europa oder in der EU. Deswegen sollten wir nicht, glaube ich, jetzt sagen, das Englische ist gefährliche Sprache, weil wir uns dazu viel amerikanischen Ballast reinholen. Zumal ich auch glaube, dass in den USA da muss ich mich noch selber noch mal etwas bremsen. Wir müssen auch sehen, dass sowohl in den USA viele Kritiker unterwegs sind. Sehen Sie doch nur Black Lives Matter und dergleichen mehr, die wirklich starke Kritiker des Einsatzes von Algorithmen mittlerweile in der US-Strafrechtspflege sind. Zugleich aber müssen wir uns auch gewahr werden, dass in Deutschland entsprechende Personen unterwegs sind, die ein relativ ungebremstes Vertrauen in diese Systeme, Mathematik und dergleichen haben. Deswegen müssen wir den Verständigungsprozess in Gang setzen dürfen es uns, glaube ich, auch nicht zu leicht machen, zu sagen, wir in Europa, weil Europa ist auch sehr divers, sondern wir müssen tatsächlich uns dann darüber verständigen, wie viel Autonomie wir wollen, wie wir Autonomie vielleicht auch noch gewisserweise einhegen oder nicht und was die Rolle von Technologie bei all dem ist.
Vielen Dank. Jetzt haben wir noch eine Frage. Es ist an, glaube ich.
Werden Vorhersagealgorithmen auch zur Formulierung und Begründung von Rechtsnormen selbst verwendet?
Nein, also meines Wissens nicht, aber ich hab schon die Zukunftsprojektion, ich glaube, es war eine große sympathische US-Gesellschaft mit einem M und einem Soft am Ende, beginnt gesehen, die das quasi als nächstes oder übernächstes Projekt angehen. Also da sind wir noch nicht, meines Wissens, aber es ist auf der Agenda. Mit der großen Schwierigkeit, dass wir das Natural Language Processing und Understanding gerade im Rechtsbereich, so wie ich das überblicke, noch extrem am Anfang steht. Also die tatsächliche Auswertung und ich meine, NLU ist ja sowieso noch meines Erachtens ein großes Zukunftsfeld, positiv wie negativ. Im Bereich der Domäne Recht ist noch, wie gesagt, etwas Zukunftsmusik, aber das heißt ja nicht, dass es nicht kommen wird. Der erste Schritt, der mir, wenn wir in diese Richtung denken wollten, oder sie zumindest auf dem Schirm haben wollten, ist, dass man überhaupt mal NLP oder Legal Argument Mining mit Blick auf Gerichtsentscheidungen zum Beispiel anwendet. Auch da stehen wir noch ganz am Anfang.
So, vielen Dank, Herr Burkhardt, nochmal. Wir haben noch einige weitere Fragen und Anmerkungen in unserem Pad. Der Link ist gestern auch schon mal rumgeschickt worden. Ist wieder per E-Mail auch nochmal bei Ihnen gelandet gerade. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die eine oder andere Frage, die dort aufgetaucht ist, noch beantworten. Aber wir wollen jetzt natürlich unserem nächsten Redner auch eine Chance geben. Und ich beschließe deshalb jetzt hier mal das Ganze und übergebe.
Super, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Einladung und freue mich auf die Fragen im Pad. Wenn Sie mir etwas Zeit geben, die zu beantworten, wäre gut. Aber ich verspreche, das in den jetzt oder in den nächsten Stunden oder Tagen zu machen. Sie bekommen auf alle Fälle Antworten. Und ansonsten E-Mails. Alte Technologie, aber funktioniert manchmal noch. Danke.
Vielen Dank.